Die Radio Wissen. Update.
Dabei war das Verhalten Österreichs in den vergangenen Tagen nicht in Ordnung?
Deutschland war es, die Ende August bekannt gegeben haben, als einziges Land in Europa, dass Syrer nicht mehr in ein anderes EU-Land zurückgeschickt werden. Signale erzeugen Wirkung und diese Wirkung spüren wir.
Der Ton zwischen Deutschland und Österreich wird schärfer. Das ist gut zu hören an dem, was Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute Mittag in Berlin gesagt hat und Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner heute Morgen im ORF. Unter anderem darüber sprechen wir in diesem Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Jeden Tag kommen weiter tausende Menschen über die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Für die bayerische Landesregierung zu viele. Sie hat Kanzlerin Angela Merkel mit einer Verfassungsklage gedroht, falls die ihre Politik nicht ändert. In den Grenzorten Passau und Wegscheid hat die Bundespolizei heute insgesamt 75 Busse erwartet mit rund 3000 Flüchtlingen. Laut der Bundespolizei läuft die Absprache mit den Behörden in Österreich mittlerweile etwas besser. Trotzdem hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute Österreich kritisiert.
Wir haben zu beanstanden, dass Flüchtlinge ohne jede Vorwarnung nach Eintritt der Dunkelheit an bestimmte Stellen gefahren worden sind und dort unvorbereitet und ohne jede Vorsorge an die deutsche Grenze gekommen sind.
Solche Vorwürfe gab es bis jetzt nur von der bayerischen Landesregierung. De Maizière sagte, dass er von Österreich erwartet, dass das Land, Zitat, zu einem geordneten Verfahren zurückkehrt. Von mehr Ordnung hat auch Österreich heute gesprochen, und zwar an seiner anderen Grenze, der zu Slowenien. Innenministerin Mikl-Leitner hatte den Begriff Zaun dabei bisher immer vermieden. Jetzt hat sie das Wort im ORF zum ersten Mal in den Mund genommen.
Ja, es geht auch um einen Zaun, aber nicht nur. Es geht hier um alle technischen Möglichkeiten, um dort für einen kontrollierten, geordneten Zutritt in unser Land zu sorgen.
Dass Österreich damit die Zahl der Flüchtlinge begrenzen will, darauf wollte sich Mikl-Leitner aber nicht festnageln lassen. Es gehe nicht darum, dicht zu machen, sagte sie. Unabhängig von der Lage an den Grenzen sind in Deutschland gerade andere Maßnahmen in der Diskussion. Die Bundesregierung will in Zukunft mehr Flüchtlinge aus Afghanistan abschieben.
Deutsche Soldaten und Polizisten tragen dazu bei, Afghanistan sicherer zu machen. Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben.
Im Moment bekommt weniger als die Hälfte der Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland Asyl. Trotzdem gibt es seit etwa 2 Jahren einen Abschiebestopp. Das soll sich laut Innenminister de Maizière jetzt ändern. Das bedeutet nicht, dass Afghanistan generell als sicheres Herkunftsland eingestuft werde. Aber bestimmte Gegenden dort seien sicher, sagte de Maizière. Anders hat sich heute Morgen der Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung Christoph Stresser im SWR angehört. Er hält nichts davon, Flüchtlinge aus Afghanistan zurückzuschicken.
Also ich kann mir das angesichts der aktuellen Entwicklung in Afghanistan nur sehr, sehr schwer vorstellen. Es ist ja immer wieder die Diskussion, das hatten wir auch in früheren Jahren in anderen Regionen, dass es Regionen in Afghanistan gibt, die vergleichsweise sicher sein sollen. Aber wenn man wirklich über eine Verlängerung des Einsatzes der Bundeswehr nachdenkt und andere Aktivitäten, dann halte ich da nichts von und würde auch davon raten, diese Dinge nicht weiter zu verfolgen.
Über Flüchtlinge aus Afghanistan hatten mehrere Staats- und Regierungschefs der EU schon am Sonntag auf einem Sondergipfel gesprochen. Die EU will mit Afghanistan über ein Rücknahmeabkommen für abgelehnte Asylbewerber verhandeln. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl warnt, dass vor allem wegen der radikal-islamischen Taliban viele Afghanen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückkehren würden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz kursieren krude Vorschläge. Junge Afghanen sollten sich bewaffnen und gegen die Taliban kämpfen. Andere schreiben, Abschiebungen seien deutlich billiger, als in die Bildung afghanischer Flüchtlinge zu investieren. Viele Nutzer sehen Abschiebungen nach Afghanistan aber sehr kritisch. Nutzer IBF schreibt auf tagesschau.de zum Thema: Wie schnell das nun geht. Erschreckend. Türkei soll ein sicheres Herkunftsland werden. Fast täglich Meldungen über Folter, Bürgerkrieg mit Kurden, Unterdrückung der Pressefreiheit. Afghanistan soll nun zumindest sichere Gegenden haben. Wo sollen die denn sein? Herr B. wird auf Twitter sarkastisch. Sind in den letzten 3 Stunden Atombomben in Ihrem Land gefallen? Nein. Aha, dann also ein sicheres Herkunftsland. Auch de Maizières Kritik am Nachbarn Österreich wird diskutiert. Rex Kramer schreibt auf Twitter, de Maizière ist der neue CSU-Versteher und attackiert Österreichs Flüchtlingspolitik. Paul Puma meint dagegen bei tagesschau.de, Österreich bekommt die Prügel, die Merkel verdient hätte. Sie ist schließlich für das Chaos verantwortlich. Auf Zeit Online fordert 2015, Nur eine gemeinsame Lösung zwischen dem Freistaat Bayern und Österreich und der BRD wird funktionieren. Miteinander anstatt gegeneinander.
Was sonst noch wichtig war?
Flüchtlinge in Erstaufnahmelagern sollen in Deutschland Sachleistungen statt Taschengeld bekommen. Das hatten Bundestag und Bundesrat im Eilverfahren beschlossen. Und eigentlich gilt das Gesetz seit Samstag. Allerdings wird es wohl so gut wie gar nicht umgesetzt. Darüber berichtet der RBB, der bei den Bundesländern nachgefragt hat. Bis jetzt gibt es für jeden Flüchtling knapp 5 Euro am Tag, zusätzlich zu Unterkunft und Verpflegung. Das Geld ist zum Beispiel gedacht für Busfahrkarten, Zeitungen oder Zigaretten. Laut dem RBB stellt nur Bayern definitiv auf Sachleistungen um. Mecklenburg-Vorpommern hat es zumindest vor, stimmt sich aber noch ab. Die meisten anderen Länder prüfen noch. Einige, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen, wollen laut dem Bericht auf jeden Fall beim Bargeld bleiben, weil Sachleistungen ihnen zu bürokratisch sind. Das sind Mitarbeiter der regierungskritischen Mediengruppe Kosa İpek in der Türkei. Sie protestieren dagegen, dass Sicherheitskräfte heute ihre Redaktionsräume gestürmt haben, 4 Tage vor den Parlamentswahlen. Die türkische Regierung wirft dem Konzern Terrorfinanzierung und Propaganda vor. Kosa İpek steht dem Prediger Fethullah Gülen nahe, der in den USA lebt. Seine islamisch-nationale Bewegung ist in der Türkei umstritten. Gülen war mal enger Vertrauter von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Inzwischen sind beide verfeindet. Zur Mediengruppe Kosa İpek gehören die Sender Kanal Türk und Bügün TV. Dessen Chefredakteur Tarık Toros hat den Polizeieinsatz kritisiert.
Das ist eine Operation, mit der die Regierungspartei alle kritischen Stimmen zum Schweigen bringen will. Und zwar nicht nur in den Medien, sondern auch in den Nichtregierungsorganisationen oder in den Gewerkschaften. Egal ob Geschäftsleute oder Oppositionelle, wer sich nicht fügt, wird zum Schweigen gebracht.
Toros befürchtet, dass der Konzern wirtschaftlich ruiniert werden soll, damit er dann von einem regierungsfreundlichen Unternehmen aufgekauft werden kann. Nach der Sendererstürmung kam viel Kritik aus dem Ausland, unter anderem von den USA, Deutschland und der EU-Kommission. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, die Türkei müsse das Recht auf freie Meinungsäußerung einhalten, wie jedes Land, das über einen EU-Beitritt verhandle. Um das Thema geht es auch gleich hier in der Redaktionskonferenz. War der Polizeieinsatz gegen die Demonstranten von Stuttgart 21 vor 5 Jahren rechtmäßig oder nicht? Um diese Frage geht es seit heute vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart. Es geht um die Demo vom 30. September 2010. Damals wurden 160 Menschen verletzt, 130 Demonstranten, 30 Polizisten. 7 der Demonstranten haben deshalb das Land Baden-Württemberg verklagt. Einer von ihnen ist der Rentner Dietrich Wagner, dessen Foto kennen die meisten. Er wurde damals von einem Wasserwerfer am Auge getroffen und ist seit dem Polizeieinsatz fast blind.
Ich erwarte, dass der für unrechtmäßig erklärt wird, weil wenn ich als friedlicher Demonstrant auf einer Demo bin oder auf einer Versammlung, habe ich das Recht, abends unverletzt nach Hause zu kommen.
Wenn Wagner und seine Mitkläger vor dem Verwaltungsgericht Erfolg haben, wollen sie weiter auf Schadenersatz klagen.
Was noch wichtig wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute Nachmittag nach China geflogen und will sich morgen mit der Staatsführung treffen. Deutschland hofft, dass China sich mehr einsetzt, um die Situation in Syrien oder Afghanistan zu verbessern. Denn China hat gute Beziehungen zu Russland, dem Iran, Irak, Pakistan und Afghanistan. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Allerdings werden wahrscheinlich keine großen Wirtschaftsabkommen abgeschlossen. Menschenrechtler fordern, dass die Kanzlerin auch die schlechte Menschenrechtslage in China anspricht. Die Führung geht hart gegen Regierungskritiker vor und lässt zum Beispiel Rechtsanwälte und Journalisten verhaften.
Und sonst in der Welt?
In Nigeria, in Westafrika, ist der Armee nach eigenen Angaben ein Erfolg gegen die Terrorgruppe Boko Haram gelungen. Soldaten haben nochmal fast 340 Menschen aus der Gewalt der Islamisten befreit. Die Aktion fand in den Sambisa-Wäldern im Nordosten Nigerias statt. Dorthin entführt Boko Haram immer wieder, vor allem Frauen und Mädchen. Letztes Jahr machten Angehörige mit Protesten gegen die Regierung Schlagzeilen, weil die nicht genug gegen die Entführungen tue. Ihr Motto »Bring back our girls« ging um die Welt. Geiseln von Boko Haram berichten nach ihrer Rettung oft von Zwangsverheiratungen und Vergewaltigungen. Einige mussten für die Terrorgruppe auch kämpfen. Die Islamisten wollen im Norden Nigerias einen eigenen Staat errichten. Boko Haram hat mehr als 17.000 Menschen getötet. 2,5 Millionen sind in Nigeria auf der Flucht. Seit fast 2 Monaten ist die Luft in großen Teilen von Indonesien gelb vor Staub. Mehr als 40 Millionen Menschen sind von der Luftverschmutzung betroffen. Nach Schätzungen werden Hunderttausende wegen Atemwegserkrankungen behandelt. Inzwischen hat es auch Tote durch den Smog gegeben. Indonesiens Regierung überlegt jetzt, den Notstand auszurufen und gesteht damit indirekt ein, dass sie die Lage nicht unter Kontrolle bekommt. Am schlimmsten ist die Situation auf Sumatra und Borneo. Da lodern tausende Brände in Wäldern und Torfgebieten. Ursache für die Feuer und den Smog sind außer Kontrolle geratene Brandrodungen für neue Palmölplantagen. Illegal, aber dennoch gang und gäbe in Indonesien. Ein bisschen Hoffnung bringt jetzt der lang ersehnte Regen. Er hat die Luftverschmutzung etwas eingedämmt. Nachhilfelehrer mit Popstar-Status und Millionengehalt. Das gibt's wohl nur in Hongkong. In der chinesischen Finanzmetropole gehören Nachhilfestunden quasi zum guten Ton. Eltern suchen für ihre Kinder die besten Privatinstitute, wo Tutoren den Gymnasiasten nochmal den Lernstoff eintrichtern. Denn der Wettbewerb um Plätze an Hongkongs Unis ist groß. Bestnoten sind ein Muss. Wie begehrt deshalb gute Tutoren sind, zeigt jetzt ein Fall, über den Spiegel Online berichtet. In einer Hongkonger Zeitung hat ein Nachhilfeinstitut eine ganzseitige Anzeige geschaltet, um Top-Tutor Yatian Lam von der Konkurrenz abzuwerben. Angebotenes Jahresgehalt, umgerechnet fast 10 Millionen Euro. Lam lehnte ab, er hat mit seinen pädagogischen Fähigkeiten aber auch schon Millionen verdient. Seine Nachhilfestunden sind so beliebt, dass sie aufgezeichnet und vor anderen Klassen ausgestrahlt werden.
Wissensnachrichten.
Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Küsschen hier, Küsschen da, nehmen Klaps auf den Po.
Ja, so kann man sich auch begrüßen, aber manchen ist das vielleicht viel zu intim. Ein Handschlag tut's ja schließlich auch. Mit der Frage, wo wir uns berühren lassen und von wem, damit haben sich Wissenschaftler beschäftigt. Und Anneke Schäfer von den Wissensnachrichten ist jetzt hier, um das Ganze genauer zu erklären. Was sagt denn die Wissenschaft, Anneke? Wie soll man sich begrüßen?
Naja, klare Handlungsanweisungen geben die Forscher von der Uni Oxford und aus Finnland nicht, aber wahrscheinlich ist ein Händedruck am besten. Die Studie lief so ab, dass 1300 Menschen aus 5 Ländern online so eine Art Körperlandkarten erstellt haben. Also sie mussten die Zonen markieren, wo sie sich ohne Probleme anfassen lassen und wo sie Tabuzonen haben. Und das je nach Beziehung zu der Person. Also Partner, Freund, Bekannter, Verwandter, Fremder.
Aber das ist doch wahrscheinlich eine ziemlich individuelle Geschichte.
Ja klar, manche sind lockerer als andere und nicht alle verstehen sich gleich gut mit den Eltern zum Beispiel. Aber wenn man alle Daten zusammennimmt, dann lässt sich doch einiges daraus ablesen. Unter anderem nämlich, dass das Küsschen auf die Wange vielen in Wirklichkeit viel zu intim ist. Sie wollen sich gar nicht gern am Kopf berühren lassen. Händeschütteln reicht, vor allem bei Fremden.
Und wie sieht es bei anderen Körperbereichen aus?
Hände und Arme sind meistens okay und dann kommen schon die Einschränkungen. Am Po wollen sich die meisten zum Beispiel gar nicht anfassen lassen, außer vom Partner, klar. Die Studie ist in der Fachzeitschrift PNAS erschienen und eine Erkenntnis ist, je enger die Beziehung zu einer Person, umso größer sind die Bereiche, die angefasst werden dürfen. Irgendwie ja klar. Und was auch rauskam, je schöner ich die Berührung empfinde, umso eher will ich, dass sie nur ganz nahestehende Menschen machen. Die Forscher sagen deshalb nochmal ganz deutlich, Berührung ist für unser soziales Beziehungsgefüge super wichtig.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Menschen aus 5 Ländern wurden befragt. Gab es da kulturelle Unterschiede?
Hätte ich eigentlich gedacht, aber die sind gar nicht so groß. Also befragt wurden Briten, Finnen, Italiener, Russen und Franzosen. Und wenn überhaupt, dann lässt sich sagen, dass ausgerechnet die Finnen ganz aus dem Norden sich lieber anfassen lassen als die anderen. Das Schlusslicht bilden die Briten.
Kommen wir zu einer anderen Studie aus der Medizin. Da geht es um die Vollnarkose. Was gibt es da Neues?
Untersucht wurde die Wirkung von Propofol. Das ist das Medikament, mit dem Ärzte uns bewusstlos machen. Und da kam raus, dass die Menschen offenbar sehr unterschiedlich darauf reagieren. Die Medizin wurde ganz langsam verabreicht bei dem Test, bis die Probanden nicht mehr auf ihren Namen reagierten und die Augen nicht mehr öffneten. Und um da hinzukommen, brauchten die Patienten unterschiedlich viel Propofol. Die Menge variierte um bis zu 300% und das unabhängig von Alter, Gewicht und Geschlecht der Patienten. Die meisten kamen schon mit 2/3 der empfohlenen Dosis aus und auch die Zeit, die das Medikament brauchte, um zu wirken, schwankte zwischen 1 Minute und 22 Sekunden bis hin zu 4 Minuten.
Und dann wurden mal wieder neue Sterne entdeckt.
Wissenschaftler der europäischen Südsternwarte haben einen Teil der Milchstraße entdeckt, der bis jetzt komplett unbekannt war. Im Zentrum unserer Galaxie haben sie 35 Sterne entdeckt, die deutlich jünger sind als ihre Nachbarn. Das Ganze war übrigens ein Zufallsfund. Eigentlich wollten die Astronomen einen Bereich mit besonders hellen Sternen kartografieren. Versteckt hinter einer Staubwolke haben sie dann ganz zufällig die 9 jungen Sterne gefunden.
Dankeschön, Anneke.
Wetter.
Die Nacht hat im Westen und Südwesten ab und an Regen dabei, sonst zieht zum Teil Nebel auf. Die Temperaturen gehen runter auf 9 bis 3 Grad. Morgen bleibt der Himmel erstmal länger wolkig oder grau, vor allem im Süden. Später lockert es von Westen her etwas auf. Das Ganze bei höchstens 8 bis 16 Grad. Kaum anders wird das Wetter am Freitag.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.